NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages am Freitag mit diesen Schwerpunkten. Ermittlungen gegen Journalisten, Kritik am Vorgehen gegen Netzpolitik.org. Wir berichten und kommentieren. Viel Geld, wenig Schnee. Peking bekommt die Winterspiele 2022. Hunde und Zäune. Großbritannien will Flüchtlinge am Eurotunnel abschrecken. Hilfspaket 3. Der IWF wird Griechenland vorerst nicht helfen. Weltweites Vergessen. Google will EuGH-Urteil nicht umsetzen. Durchbruch. WHO meldet möglichen Impfstoff gegen Ebola. Und MH370. Wrackteil stammt wohl von verschwundener Boeing 777. Das Echo des Tages mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Dass der Generalbundesanwalt gegen deutsche Journalisten wegen Landesverrats ermittelte, hat bundesweit für Aufregung, Empörung und Kritik gesorgt. Zwar ruderten die Ermittler vorerst zurück und wollen erst einmal Gutachten einholen. Trotzdem bleibt, die Staatsanwaltschaft ist gegen kritische Journalisten vorgegangen, die sich mit Plänen des Verfassungsschutzes zur Internetüberwachung auseinandersetzten. Dagmar Pepping über die Reaktionen auf den Fall Netzpolitik.org.
Justizminister Heiko Maas schwieg lange zu den Ermittlungen wegen Landesverrats. Erst am Nachmittag, nachdem eine Welle der Empörung durch das Netz gerollt war und sich zahlreiche Politiker überaus kritisch geäußert hatten, tat der Justizminister von der SPD seine Meinung kund.
Ich habe heute dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen.
Die höflich verpackte rhetorische Ohrfeige des Justizministers ging noch weiter.
Ich habe ihm außerdem mitgeteilt, dass ich auch Zweifel daran habe, ob es sich bei den veröffentlichten Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt, dessen Veröffentlichung die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt.
Und deshalb begrüße er es, dass Generalbundesanwalt Harald Range die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org vorerst ruhen lässt.
Der Schutz der Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Und dieses Verfahren zeigt, wie schwierig die Abwägung zwischen Pressefreiheit und staatlichem Geheimschutz sein kann.
Die Blogger von Netzpolitik.org hatten über Pläne des Bundesamtes für Verfassungsschutz berichtet, das Internet stärker zu überwachen, zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook. Dazu stellten sie vertrauliche Unterlagen ins Netz. Behördenchef Hans-Georg Maaßen hatte daraufhin Strafanzeige erstattet. Generalbundesanwalt Range lässt die Ermittlungen vorerst allerdings nur ruhen. Eingestellt sind sie noch nicht. Range wartet zunächst ein externes Sachverständigengutachten ab, ob die veröffentlichten Dokumente Staatsgeheimnisse sind. Das Urteil der Grünen-Politikerin Renate Künast fällt jedenfalls vernichtend aus. Die Vorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses spricht von einer Blamage für den Rechtsstaat. Beim massenhaften Ausspähen durch den US-Geheimdienst NSA passiere juristisch gar nichts. Bei den Bloggern von Netzpolitik.org gehe es dagegen nach der Anzeige des Verfassungsschutzpräsidenten zack, 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 kritisierte Künast. FDP-Chef Christian Lindner spricht von einer beschämenden Posse. Jan Korte von der Linkspartei zieht einen Vergleich zur Spiegel-Affäre.
Das ist ja eine Art von Zombie-Politik aus den 60er Jahren mit den Landesverratsbestimmungen, die im Kern schon fragwürdig sind, gegen kritische Journalisten vorzugehen.
Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Michael Konken, bezeichnete die Ermittlungen gegen die Blogger als Angriff auf die Pressefreiheit.
Dahinter steckt auf jeden Fall eine Angstmache. Man will Journalisten mundtot machen für bestimmte Themen. Man will dafür sorgen, dass künftig solche Themen nicht mehr in der Öffentlichkeit auftauchen.
Die Forderung von Journalistenverbänden, der Generalbundesanwalt solle die Ermittlungen einstellen.
Ermittlungen gegen Journalisten, das ist und bleibt ein heikles Feld in diesem Land. Doch wer oder was ist dieser Blog Netzpolitik.org, der angeblich Interner des Verfassungsschutzes verraten haben soll? Katrin Schmidt.
Netzpolitik.org, das ist seit gut 10 Jahren eine Mischung zwischen Aufklärung und Aktivismus. Ein Brückenbauer zwischen Nerds und Netzpolitikern mit einem ganz klaren Ziel, freies Netz für alle, freie Inhalte und ein freies, vor allem kostenfreies Netz. Netzpolitik.org, so beschreibt es Gründer Markus Beckedahl, habe beharrlich darum gekämpft, digitale Themen wie Zensur und Überwachung aus der Nische zu holen.
Wir haben sie begleitet von Anfang an, als sie keinen interessierten und haben sie quasi mit beerdigt, sei es irgendwie die Netzsperren rund um die Zensursula-Debatte, sei es die Vorratsdatenspeicherung. Und wir haben schon über den NSA-Skandal berichtet, als Edward Snowden noch nicht bei der NSA war. Und wir werden dann noch weiter darüber berichten, wenn das für die anderen Medien kein Thema mehr sein wird.
Und die Bandbreite an Themen auf Netzpolitik.org hat in den vergangenen vergangenen Jahren stetig zugenommen. Klar, Fragen der Netzpolitik haben zurzeit Konjunktur. Bundesregierung und EU-Institutionen haben inzwischen je eine digitale Agenda, die viel Diskussionsstoff liefert. Und auch die Frage, was Geheimdienste eigentlich alles sehen und speichern sollten, interessiert nun deutlich mehr Bundesbürger als noch vor 3 Jahren. Aber es gibt auch einen praktischen Grund für die zunehmende Präsenz von Netzpolitik.org. Der Blog ist ganz einfach schlagkräftiger geworden. Gründer Beckedahl schart inzwischen gut ein Dutzend Mitschreiber um sich. Damit hat sich Netzpolitik.org auch und vor allem im Politikbetrieb eine hohe Glaubwürdigkeit und Relevanz erarbeitet, so Lars Klingbeil, der netzpolitische Sprecher der SPD im Bundestag.
Ich lese es wirklich regelmäßig, ich ärgere mich auch regelmäßig drüber, das ist aber, glaube ich, auch die Aufgabe von so einem Blog. Ob es jetzt das Medium Nummer 1 ist, spontan würde ich sagen, es gibt keins, was besser in Quantität und Qualität über Netzpolitik berichtet.
So tickert der Blog beispielsweise live aus jeder Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Das ist viel klein-klein, aber eben auch ein großer Dienst in Sachen Transparenz. Netzpolitik.org mache sich, so das Urteil vieler Branchenexperten, verdient beim Schutz der freiheitlichen Demokratie. Dafür gab es im vergangenen Jahr den Grimme Online Award. Das alles hinterlässt Eindruck, auch bei Netzpolitiker Klingbeil.
Bei den großen Diskussionen haben sie auf jeden Fall was in Bewegung gesetzt. Also ACTA, Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, da haben sie ja auch aus den publizistischen dann Kampagnen losgetreten, die nachher sogar mit Demos auf der Straße geendet sind.
Ob es nun quasi in eigener Sache auch so weit kommt, das hängt möglicherweise davon ab, wie weit die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Netzpolitik.org gehen. Die Unterstützung im Netz für Beckedahl und Co., vor allem von den Journalistenkollegen, ist in jedem Fall schon jetzt riesig.
Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen kritische Journalisten. Kersten Möge kommentiert.
Das soll also Landesverrat sein, was Netzpolitik.org veröffentlicht hat. Landesverrat begeht, wer Staatsgeheimnisse öffentlich macht. Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur für einen bestimmten Personenkreis gedacht sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen. So steht es im Gesetz und klar ist, mit einer fremden Macht ist nicht die Öffentlichkeit gemeint. Aber für die deutschen Geheimdienste scheint die kritische deutsche Öffentlichkeit inzwischen eine fremde, ja eine bedrohliche Macht zu sein. Als wie fremd und bedrohlich Geheimdienstverantwortliche diese Macht der Öffentlichkeit inzwischen ansehen, zeigt ein Zitat von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der im Mai unter anderem wegen der Veröffentlichung von Netzpolitik.org Anzeige erstattet hatte. Er sagte damals, manche seien nicht an der Aufklärung von Missständen interessiert, sondern wollten die Geheimdienste fertig machen. Aber die Macht der Öffentlichkeit muss unbedingt für die Geheimdienste bedrohlich sein, da ihre Kontrolle durch Parlamente und Regierung, obwohl immer wieder reformiert, nicht effektiv gelingt. Noch immer sind es vor allem Informationen, die Journalisten, woher auch immer, erhalten, die es Abgeordneten ermöglichen, Verfehlungen und Versäumnisse der Dienste aufzudecken. Die Verstrickungen der deutschen Geheimdienste in die Aktivitäten der US-Spione der NSA ist dafür nur das aktuellste Beispiel. Richtete sich Maaßens Anzeige noch gegen Unbekannt, geht das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts nun konkret gegen Journalisten vor. Getroffen werden soll aber die kritische Öffentlichkeit. Sie erlangt ihre Macht auch dadurch, dass Journalisten Einsicht in Originaldokumente aus Behörden erhalten, die nicht für jedermanns Augen bestimmt sind. Journalisten prüfen und bewerten solche Informationen und berichten nur dann, wenn das Interesse der Öffentlichkeit, das Geheimhaltungsinteresse des Staates überwiegt, so wie in dem Fall von Netzpolitik.org. Diejenigen, die Journalisten solche brisanten Informationen zugänglich machen, gingen schon immer ein Risiko ein, etwa weil sie gegen Dienstvorschriften verstoßen oder Nachteile für ihre Karriere befürchten mussten. Jetzt, so das Signal, das von dem Vermittlungsverfahren ausgeht, droht ihnen und sogar Journalisten die Strafverfolgung. So kann die Anzeige und das Ermittlungsverfahren nichts anderes sein als ein Einschüchterungsversuch gegen Informanten und Journalisten. Dass der Generalbundesanwalt Harald Range das Verfahren zunächst ruhen lässt, heißt nicht, dass es eingestellt ist, also vom Tisch wäre. Auch vor der Erklärung Ranges war es offen, ob es je zu einem Prozess gegen die Verantwortlichen von Netzpolitik.org kommen wird. Aber unabhängig davon, der Einschüchterungsversuch gegenüber Informanten ist, das steht zu befürchten, gelungen. Der Sturm der Entrüstung in den vergangenen 24 Stunden war erfreulicherweise enorm. Er reichte von Journalisten über Netzaktivisten bis hin zu Politikern. Aber Bundesjustizminister Heiko Maas kommt mit seinen öffentlich geäußerten Zweifeln etwas spät. Noch vor 2 Wochen hatte ein Sprecher des Innenministeriums die Anzeige von Verfassungsschutzpräsident Maaßen als normalen Vorgang bezeichnet. Die Bundesregierung hätte also Zeit gehabt, die Angelegenheit intern zu klären. Die nun viel bemühten Vergleiche mit der Spiegel-Affäre und der Hinweis, dass der Generalbundesanwalt zwar gegen Journalisten ermittelt, aber nicht wegen der NSA-Spionageaktivitäten bis tief in die Hierarchie der Bundesministerien hinein, bleiben weiter treffend. Verheerender kann das Bild einer fehlgeleiteten Aufklärungsarbeit in der NSA-Affäre nicht sein.
Der Kommentar von Kerstin Mügge im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Sagen wir es so, Peking muss noch etwas an sich arbeiten, bis 2020 die Olympischen Winterspiele dort stattfinden können. Es fehlt an vielem, am Schnee, an sauberer Luft, an Sportstätten, nur am Geld nicht. Und das ist dem IOC bekanntlich wichtig. Die Entscheidung, die das Internationale Olympische Komitee heute in Kuala Lumpur fällte, war trotzdem knapper als erwartet. Markus Tepper.
Am Ende war es eine knappe Entscheidung zwischen Peking und Almaty, als IOC-Präsident Thomas Bach den Umschlag mit dem Wahlergebnis öffnete.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
44 Stimmen für Peking, 40 für Almaty. Der Außenseiter aus Kasachstan hatte in seiner IOC-Präsentation vor der Wahl noch gepunktet. Mit Sportstätten, die zu 70% schon existieren und einer Wintersporttradition mit hohen Bergen und echtem Schnee.
When is the last time you heard that? From a Winter Games bidder.
Wann haben Sie das zuletzt von einem Bewerber gehört, riefen Almatys Olympiamacher frech den IOC-Mitgliedern zu. Doch die entschieden sich dann doch für Peking, für Chinas Wirtschaftskraft, für Stabilität und Zuverlässigkeit. Pekings Versprechen an das IOC, Spiele zu liefern im Einklang mit der Reformagenda 2020.
To deliver games perfectly aligned with Agenda 2020.
Sportstätten in bis zu 160 Kilometern Entfernung, künstlich beschneite Skipisten von Mittelgebirgsformat und Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur, das hat sehr wenig mit der Reformagenda des IOC zu tun, die eigentlich weniger Gigantismus und mehr Nachhaltigkeit vorsieht. DOSB-Vorstandschef Michael Vesper sah als Beobachter zumindest redliche Bemühungen des IOC.
Wichtig ist auf der anderen Seite, dass die Frage der Menschenrechte, der Pressefreiheit, der Arbeitsrechte ist auch schon in den Gastgebervertrag mit aufgenommen worden.
Und ist damit verbindlich, auch für Peking, das ebenso wie Almaty stark in der Kritik von Menschenrechtsgruppen stand und steht. Human Rights Watch und die Gesellschaft für bedrohte Völker kritisierten die heutige Wahl Pekings scharf.
Großbritannien will die Flüchtlinge, die auf der anderen Kanalseite in Calais auf eine Fluchtmöglichkeit warten, stärker abschrecken als bisher. Höhere Zäune und mehr Spürhunde hat Premier Cameron nach einer Sondersitzung des Sicherheitskabinetts in London versprochen. Es sollen mittlerweile rund 5000 Menschen sein, die auf der französischen Seite des Kanaltunnels auf die Chance hoffen, auf die großbritannische Insel zu gelangen. Stefanie Pieper.
Der britische Premierminister will mit seiner Frau und den drei Kindern bald in den Urlaub fahren. Da kommt es David Cameron ziemlich ungelegen, dass ausgerechnet jetzt die dramatischen Bilder aus Calais über den Bildschirm flimmern und dass britische Urlauber vor dem Eurotunnel im Stau stehen. Der konservative Regierungschef neigt dazu, ziemlich häufig eine Krisensitzung seines Sicherheitskabinetts einzuberufen. Und das tat er auch heute wieder. Nach dem Treffen sagte Cameron, man werde die Franzosen bei der Sicherung des Eurotunnels noch stärker unterstützen.
Mehr Spürhunde, die 24 Stunden patrouillieren, mehr Zäune und Absperrungen, mehr Ressourcen, mehr Polizei, wenn nötig. Alles, was wir tun können, werden wir tun, um Menschen davon abzuhalten, illegal in unser Land zu kommen und um die Situation für die Fernfahrer und die Urlauber zu verbessern.
Cameron spricht heute am Telefon mit dem französischen Präsidenten François Hollande über die Lage, die er als inakzeptabel bezeichnete. Die Kritik, die britische Regierung habe den Ernst der Lage zu spät erkannt und zu spät gehandelt, wies der Premier zurück. Zugleich machte Cameron klar, eine schnelle Lösung wird es nicht geben.
Dies ist ein großes und komplexes Problem, dem wir uns stellen müssen, das von Afrika bis zu uns nach Großbritannien reicht. Wir handeln jetzt und werden dies über den Sommer weiter tun. Aber es bleibt schwierig.
Bereits gestern hatte Cameron von Zitaten Menschenschwärmen gesprochen, die nach Europa kämen und angekündigt, das britische Zuwanderungsrecht zu verschärfen. verschärfen und illegale Einwanderer abzuschieben. Im Kampf gegen das Flüchtlingsproblem hat Cameron innenpolitisch die Unterstützung der Labour-Opposition. Der Vorsitzende des Innenausschusses im britischen Parlament, Keith Wass, forderte aber, die EU stärker in die Pflicht zu nehmen.
Es sind ungefähr 175.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen und viele von ihnen sind auf dem Weg nach Calais. Das Problem hört also nicht einfach auf zu existieren. Die EU muss hier Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die Menschen gar nicht erst in Europa landen.
Einer Quote bei der Aufnahme von Flüchtlingen verweigert sich die britische Regierung bislang allerdings kategorisch. Das Sicherheitskabinett in London befasste sich heute auch mit dem Verkehrschaos, das in der Grafschaft Kent herrscht, auf der britischen Seite des Eurotunnels. Urlaubsreisende, die mit dem PKW nach Frankreich fahren wollen, müssen mit Wartezeiten rechnen. Und auf der Autobahn M20 stauen sich Tausende von LKW, weil die Polizei sie nur blockweise in den Tunnel fahren lässt. Das Verteidigungsministerium wird nun Gelände in der betroffenen Region zur Verfügung stellen, wo die LKW zwischenparken können. Der Premierminister betont die enge Zusammenarbeit mit den Franzosen und schiebt ihnen zumindest öffentlich nicht die Schuld in die Schuhe für die Lage in Calais. Wohl auch deshalb, weil er noch auf Pariser Unterstützung angewiesen ist, um in Brüssel einen besseren Deal für Großbritannien herauszuholen, vor dem britischen Referendum über die EU-Mitgliedschaft. David Cameron hatte vor seiner Wiederwahl versprochen, die Zahl der Einwanderer zu verringern. Und daran werden ihn die Briten womöglich vor dem Volksentscheid messen.
Der türkische Strategiewechsel und das erneute Vorgehen der Armee gegen die Kurdenorganisation PKK hat Präsident Erdogan international viel Kritik eingebracht. Schließlich sind es kurdische Einheiten, die in Syrien und im Irak sozusagen als Bodentruppen der internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat kämpfen. In Deutschland wird nun darüber diskutiert, ob die Patriot-Luftabwehreinheiten der Bundeswehr weiter an der türkisch-syrischen Grenze stationiert bleiben sollen. Der Bundeswehrverband schloss den Abzug nicht mehr aus, aber der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Otte sagte, er halte die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes auch für ein Zeichen der Verlässlichkeit der NATO. Aus Berlin, Uwe Lüb.
Die deutschen Soldaten sollen in der Türkei bleiben, das meint der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte. Otte rief aber die türkische Regierung auf, den Frieden mit den Kurden im Land nicht zu gefährden. Das tue der Präsident der Türkei, Erdogan, aber durch seine Politik, sagte Ottes Kollegin von den Grünen, Brugger. Bündnissolidarität sei keine Einbahnstraße und die Stationierung der Patriots keine reine Formsache auf unbestimmte Zeit. Seltene Einigkeit herrscht dagegen bei Linkspartei und CSU. Es sei besser, wenn die deutschen Soldaten aus der Türkei nach Hause kämen, meinte der CSU-Verteidigungspolitiker Hahn. Der Einsatz der Patriot-Luftabwehrsysteme sei nicht mehr nötig. Und bisher sei der Einsatz eher ein, so wörtlich, symbolisches Zeichen unserer Bündnistreue gewesen. Bei den Linken hieß es, die Patriot-Systeme müssten sofort abgezogen werden. Sonst, so Parteivize Pflüger, ziehe die Bundesregierung Deutschland über die NATO in den Krieg.
Am Montag soll die Börse in Athen wieder öffnen, ein Schritt zurück zur Normalität. Derweil richten sich die Experten der westlichen Geldgeber auf längere Verhandlungen mit der griechischen Seite ein. Ministerpräsident Tsipras sucht noch immer nach Mehrheiten im Regierungsbündnis Syriza für seinen Weg, der am Ende ein drittes Rettungspaket sichern soll. Da zeigt sich, der Internationale Währungsfonds will sich vorerst nicht mehr mit Milliardenhilfe daran beteiligen. Ohne die Washingtoner Geldgeber vom IWF wackelt aber das gesamte Kreditkonstrukt für Griechenland. Ralf Siener aus Brüssel.
Die EU-Kommission in Brüssel bemüht sich darum, betont gelassen zu reagieren auf die Vorbehalte des Internationalen Währungsfonds gegen das neue 86 Milliarden Hilfspaket für Griechenland. Es ist klar, dass der IMF anders vorgeht und einen anderen Zeitplan hat, sagt die Sprecherin der EU-Kommission zur Ankündigung des Währungsfonds aus Washington, erst dann an der Griechenland-Rettung mitzuwirken, wenn Athen überprüfbare Reformen geliefert habe und Europa einen nennenswerten Schuldenerlass. Dass es beides geben müsse, nämlich Reformen und Schuldenreduktion, darin sei sich die EU-Kommission mit dem Internationalen Währungsfonds ja völlig einig. Aber jetzt müsse man sich erst einmal auf die Verhandlungen zwischen den Kreditgebern und der Tsipras-Regierung in Athen konzentrieren. Wichtig sei, dass es dort jetzt konkrete Fortschritte gebe.
So what matters now is progress on the ground and we're doing exactly this.
In einer Telefonschaltkonferenz Konferenz mit Journalisten betonte jetzt ein ranghoher IWF-Vertreter, dass der Währungsfonds beim Start des Hilfsprogramms für Griechenland nicht automatisch dabei ist, sondern erst dann, wenn die von den Gläubigern geforderten Reformen umgesetzt wurden und nicht nur vom Parlament in Athen beschlossen. IWF-Chefin Lagarde betonte bereits nach dem 17-stündigen Griechenland-Marathon-Gipfel vom 14. Juni, was sie von Griechenland zu sehen wünsche.
To see a deliberate move towards reforms.
Nämlich entschlossene Reformschritte. Doch ebenso wichtig wie die Reformanstrengung von griechischer Seite ist dem Internationalen Währungsfonds ein deutlicher Schuldenerlass durch die Europäer.
Debt relief is required.
Ein Schuldenerlass wird von uns verlangt, betont der Sprecher des Internationalen Währungsfonds Jerry Rice.
Einen klassischen Haircut, also der Erlass von 30-40% der Schulden, den kann es in einer Währungsunion nicht geben.
Hatte dazu Angela Merkel im ARD-Sommerinterview betont. Allerdings stellte die Kanzlerin Verhandlungen über noch längere Kreditlaufzeiten und noch niedrigere Schuldzinsen in Aussicht.
Wenn die erste erfolgreiche Überprüfung des zu verhandelnden Programms abgeschlossen ist, dann wird genau diese Frage diskutiert.
Bis diese Verhandlungen über Schuldenerleichterungen dann abgeschlossen sind, können allerdings noch Monate vergehen. Ohne die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds verfügt das dritte Hilfsprogramm für Griechenland nicht über genügend Geld. Denn von den in Aussicht gestellten 86 Milliarden Euro sollen über 20 Milliarden vom IWF in Washington kommen. Das allerdings berührt den Bundesfinanzminister nicht weiter. Wolfgang Schäuble bevorzugt ohnehin den temporären Grexit.
Das sogenannte Recht auf Vergessen gilt nicht überall. Der Europäische Gerichtshof hatte Suchmaschinen wie Google verpflichtet, Einträge auf Antrag zu löschen, wenn sie die Persönlichkeitsrechte von Einzelnen verletzen könnten. Google will dieses Urteil aber nicht weltweit umsetzen, hieß es heute. Wolfgang Stuflesser berichtet.
In einem Online-Artikel hat Googles Datenschutzbeauftragter Peter Fleischer die Argumentation seiner Firma dargelegt. Google sei der Überzeugung, dass nicht ein Land kontrollieren dürfe, auf welche Informationen jemand in einem anderen Land Zugriff habe. Fleischer stellt dabei nicht die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Frage, der im vorigen Mai das Recht auf Vergessenwerden überhaupt erst etabliert hatte. Suchmaschinenbetreiber wie Google müssen seitdem in Europa Links aus ihren Suchergebnissen löschen, wenn die verlinkten Inhalte gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen und die Betroffenen einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Google, schreibt Fleischer weiter, habe inzwischen mehr als eine Viertelmillion solcher Anträge bearbeitet und die entsprechenden Verweise in Googles Suchmaschine gelöscht, wenn diese Informationen irrelevant, veraltet oder überzogen seien. Google löscht die Links aber nur in allen europäischen Versionen der Suchmaschine. Doch nun hat die französische Datenschutzbehörde Google aufgefordert, die Links weltweit aus allen Google-Angeboten zu entfernen. Das geht dem Internetkonzern zu weit. Das Recht auf Vergessenwerden gelte zwar in Europa, aber nicht weltweit, argumentiert Fleischer. Außerdem gäbe es in der Welt unzählige Beispiele, bei denen Inhalte nach den Gesetzen eines Landes verboten, in anderen Ländern aber erlaubt seien. Thailand verbiete kritische Aussagen über seinen König, die Türkei gehe gesetzlich gegen Kritik an Atatürk vor und in Russland seien Aussagen verboten, die als sogenannte homosexuelle Propaganda eingestuft würden. Googles Argumentation, gäbe die Firma den französischen Forderungen nach, dann fände man sich in einer Abwärtsspirale wieder, an deren Ende das Internet nur noch so frei sei wie der am wenigsten freie Ort der Welt. Deshalb, so Googles Datenschutzbeauftragter, lehne seine Firma die französische Forderung aus Prinzip ab. Frankreichs Datenschutzbehörde habe keine weltweite Befugnis. Darum habe man die Behörde ersucht, ihre Forderung zurückzuziehen. Die französische Behörde will Googles Antwort nun binnen 2 Monaten prüfen. Dem Konzern droht ein Bußgeld von bis zu 150.000 Euro. Googles Unternehmensgewinn lag im vorigen Jahr bei umgerechnet 13 Milliarden Euro.
Womöglich ist Wissenschaftlern ein Durchbruch im Kampf gegen Ebola gelungen. Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, bot ein neuer Impfstoff in klinischen Versuchen 100%igen Schutz vor der Krankheit. WHO-Chefin Chan sprach von einer vielversprechenden Entwicklung. Aus Genf, Karl-Dietrich Meurer.
Nach mehr als 11.000 Toten seit dem Ausbruch der Epidemie im Februar letzten Jahres gibt es einen Durchbruch zu vermelden, einen echten Hoffnungsschimmer. Der Impfstoff wurde von den US-Firmen Merck und NewLink Genetics entwickelt und an mehreren tausend Menschen im westafrikanischen Guinea getestet. Das Land ist neben Sierra Leone und Liberia am stärksten von Ebola betroffen. Der noch experimentelle Impfstoff bot einen 100-prozentigen Schutz vor der tödlichen Krankheit, so die stellvertretende WHO-Generalsekretärin.
The data so far shows that none.
Unsere Studienergebnisse zeigen, dass sich keiner der geimpften Menschen mit Ebola infiziert hatte, bereits nach 10 Tagen. Bei der Erprobung des Wirkstoffes sind die Wissenschaftler seit März systematisch vorgegangen. Sie konzentrierten sich bei den Testimpfungen auf Menschen aus dem Umfeld von Ebola-Infizierten.
So our approach.
Unser Ansatz für die Erprobung des Wirkstoffs war es, Kontaktpersonen von frisch registrierten Ebola-Infizierten zu impfen und dann wiederum deren Kontaktpersonen. So hat man einen Krankheitsfall, diese Person hat Nachbarn, Freunde, Verwandte und all die, die in Frage für einen Kontakt mit den Infizierten kamen, formen, wie wir es bezeichnen, einen Ring. Diesem Ring komme eine doppelte Funktion zu. Ziel der Impfungen ist es, einen Schutzring um diese infizierte Person zu bilden, um die Kontaktpersonen und die Kontaktpersonen dieser Personen vor der Krankheit zu schützen und aber auch die Verbreitung des Virus zu stoppen. Noch sind die Studien nicht abgeschlossen. Unklar ist auch, wie lange der Impfschutz hält. Dennoch sprechen die WHO-Experten bereits jetzt von einem Wendepunkt mit Blick auf die Bekämpfung der Seuche und auf die Verhütung weiterer Ausbrüche.
Ja, es handele sich bei dem Trümmerteil von La Réunion um eine Steuerklappe, eine Boeing 777 und damit mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen Teil des seit 16 Monaten vermissten Fluges MH370 der Malaysian Airline. So hieß es heute aus Kuala Lumpur. Letzte Gewissheit soll die Untersuchung bei der Luftfahrtermittlungsbehörde BEA in Toulouse bringen. Udo Schmidt aus Singapur.
Jetzt heißt es warten auf die Ergebnisse der Untersuchung in Toulouse. Dorthin wird das Wrackteil von der Insel La Réunion heute geflogen, um dann von Experten der französischen Rüstungsbehörde, von Boeing-Vertretern und einem Team aus Malaysia begutachtet zu werden. Gesucht wird ein Beleg dafür, dass das Trümmerstück eine Flügelklappe einer Boeing 777 ist und vom verschollenen Flug MH370 stammt. Ein solcher Beleg könnte eine Nummer auf dem Tragflächenteil sein, wie sie offenbar vor Ort auch bereits gesichtet wurde. Alle Flugzeugteile sind genau nummeriert, alle verbauten Teile werden in sogenannten Lebenslaufakten aufgeführt. Die Nummer auf dem Wrackteil müsste sich also in Boeing-Unterlagen wiederfinden. Aziz Kapravi, der stellvertretende Transportminister Malaysias. Ich glaube, es wird 1 oder 2 Tage dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. Es ist ja nur ein relativ kleines Teil. Ich nehme an, es wird leicht zu identifizieren sein, da ja bereits eine Nummer gefunden worden sein soll. Sollte es sich bei dem Wrackstück um einen Teil der Boeing 777 der Malaysia Airlines handeln, die am 8. März 2014 spurlos verschwand, und sollte die bisherige Annahme, dass das Flugzeug am Ende ohne Treibstoff in den südlichen Indischen Ozean stürzte, stimmen, dann hätte die Flügelklappe in den vergangenen 1,5 Jahren etwa 4000 Kilometer zurückgelegt. Experten halten das für möglich. Charita Patiarachi, Ozeanograf in Australien.
So all of those data are inputted into a computer model.
Wir geben Daten über Wind, Wellen und Temperatur in ein Computermodell ein. Dann können wir den Weg der Strömung und damit auch den von Gegenständen berechnen. So machen wir das mit dem Trümmerteil auch.
And then we can then trace that passage of water through time.
Allerdings, so Patiarachi, zurückverfolgen, woher nun das Wrackteil angetrieben worden sei, könne man nur schwer. Zu viele Strömungswege gäbe es im südlichen Indischen Ozean. Auf diese Einschätzung bezieht sich auch Australiens Vizepremier Warren Truss.
After 16 months.
Nach 16 Monaten und so vielen wechselnden Strömungen ist es beinahe unmöglich, den Weg zurückzuverfolgen. Es wird uns also nicht viel weiterhelfen bei der Frage, wo genau denn nun das Flugzeug liegt. Also wird weiter in dem gut 100.000 Quadratkilometer großen Areal nach dem Rumpf der Boeing gesucht. Sollte sich die Annahme bestätigen, dass die Flügelklappe zum Flug MH370 gehört, werde das immerhin das Ende vieler Verschwörungstheorien bedeuten, meint Warren Truss. Für die Angehörigen der 239 Menschen an Bord bedeutet die Entdeckung des Wrackteils, die eben nicht dazu führt, dass nun das Flugzeug selber schnell gefunden wird, vor allem eine Verlängerung ihrer Leidenszeit.
Und das war das Echo des Tages. Vom Freitag hören Sie die Sendung gerne noch einmal nach. ndr.de/info oder wdr5.de sind die dazu passenden Seiten im Internet. Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.